haben wir ja doch sozusagen eine kleine übersichtliche Gruppe. Freut uns aber sehr, dass Sie gekommen sind und sich interessieren für dieses doch Thema, das sozusagen im Grenzgebiet der Medienpädagogik sich bewegt. Und wir haben gedacht, als wir uns darauf beworben haben, auf die Framediale, es ging ja eigentlich auch darum, sozusagen so um Grenzgebiete. Und für uns ist es jetzt so, wir würden ganz gerne sozusagen gemischt machen, einfach mal aufs Information. Am Anfang haben wir einen kleinen Vortrag und dann würden wir auch ganz gerne was Praktisches mit Ihnen machen. Also sozusagen so und einen Workshop dann auch anschließend. Grenzgebiet hatten wir eben, haben wir jetzt den Maßregelvollzug. Das heißt, wir haben gerade ein Projekt laufen, wo innerhalb eines, ja, wird gleich nochmal erzählt, sozusagen im Maßregelvollzug, also psychisch kranke Straftäter, wo die arbeiten, wo die einsitzen in einer Anstalt. Und da soll Medienpädagogik gemacht werden. Und für uns war am Anfang nochmal die Frage, können wir eigentlich mit so einem Klientel, kann man da eigentlich Medienpädagogik machen? Und muss die Medienpädagogik da eigentlich nicht vielleicht andere Konzepte dann auch entwickeln? Und wie kann so eine Medienpädagogik eigentlich aussehen? Konkret ist es so, also wir arbeiten nicht mit den Klienten selber, sondern machen eine Fortbildung für die Personen, die sozusagen mit den Klienten arbeiten. Aber trotzdem ist natürlich schon die Frage, was macht eigentlich unsere Profession aus? Also was macht unsere Qualitäten aus? Und wo sind auch die Grenzen dann vielleicht auch von unserer Profession? Oder, und was ist das, was wir unter Medienkompetenzen verstehen? Wie können wir das eigentlich auch vermitteln? Oder brauchen wir sozusagen wirklich andere Konzepte auch nochmal dazu? Und das würden wir eigentlich ganz, wir würden Ihnen ganz gerne mal das Projekt vorstellen und dann im Anschluss nochmal mit Ihnen darüber diskutieren, ob das sozusagen ein gangbarer Weg ist, also sozusagen konzeptionell, oder ob man vielleicht doch auch andere Konzeptionen oder mit anderen Mitteln auch da dran gehen sollte. Weil es schon ja auch einige kritische Punkte gibt. Aber das wird gleich meine Kollegin Anna-Maria Kamin vorstellen. Die wird sozusagen das Projekt vorstellen, weil sie das auch maßgeblich mitmacht. Und Jürgen Laufer und Eva, das weiß ich, der Nachname geworden.
Ja, jetzt, wenn man gehört hat, weiß man.
Genau. Die würden nachher diesen Workshop Teil machen, wo wir dann, wo wir jetzt ja auch sozusagen schon praktische Dinge mit den Personen, die wir jetzt auch fortbilden, was wir mit denen machen, da würden die mal ganz gerne einen Einblick geben, wie man sowas dann auch machen könnte, wie sowas aussehen kann. So, das wäre es von meiner Seite her. Und ich bin Dorothee Meister und betreue auch dieses Projekt mit, begleite das, aber eben nicht so aktiv wie Anna-Maria.
Ja, deswegen genau.
Sprechen.
Okay. Dann werde ich mich mal verkabeln. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, dass wenigstens auch so ein paar Leute Interesse haben an unserem pädagogischen Grenzfeld, nämlich die Forensik. Und Forensik und Medien, das ist ein Feld, was so aus unserer Sicht noch sehr wenig aus medienpädagogischer Sicht betrachtet wird, wie Frau Meister ja auch eben schon gesagt hat. Und vor allen Dingen eher aus bisher problematischer Sicht. Da werde ich aber gleich noch darauf eingehen. In der Forensik heißt es sich ja in der forensischen Psychiatrie, die beschäftigt sich einmal mit der Behandlung, also es findet wirklich Therapie statt, und mit der Begutachtung und mit der Unterbringung von psychisch kranken Straftätern. Und diese Unterbringung erfolgt in Einrichtungen des Maßregelvollzugs. Und da werden entweder psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter entsprechend den Maßregeln, das ist gesetzlich geregelt, einmal soll eine Besserung stattfinden, eine Therapie, aber auch eine Sicherung. Und Ziel der Maßregeln ist es, durch diese Therapie eben Besserungen zu erreichen, um sie dann hinterher nach der Therapie und nach der Sicherung, nach dem therapeutischen Aufenthalt wieder einzugliedern in die Gesellschaft. Und da ergeben sich auch schon erste Anknüpfungspunkte an die Medienpädagogik, wie wir gleich sehen können. Ja, und die Therapie erfolgt halt nicht in einem normalen Krankenhaus, sondern sie wird halt durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, klinische Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen. Es hat geklopft, ja, lass mal nochmal jemand rein. Sozusagen flankiert. okay. Ja, Sie kommen noch früh genug. Ich stelle gerade mal vor, wie Frau Meister schon eben gesagt hat, würde ich zunächst einmal einen Impulsvortrag halten, in dem ich ihr dieses pädagogische Grenzfeld noch etwas näher bringe, die forensische Psychiatrie, und würde diskutieren, welche Verbindungen und Diskurse gilt es zu berücksichtigen beim Thema Medien und Forensik. Dann würde ich Ihnen die Projektkonzeption unseres Projektes Netzkompetenz für Patientinnen und Patienten etwas näher vorstellen. Und da wird es einmal um Risiken und Hindernisse auch gehen, und zwar in einem sehr starken Maß, aber auch um Potenziale medienpädagogischer Arbeit für psychisch kranke Straftäter. Ja, dann könnten wir noch etwas miteinander diskutieren. Die Praxisphase würde dann innerhalb durch ein Fotoprojekt sozusagen gestaltet werden, und wir würden zum Schluss noch mal zusammenfassen. Zunächst aber zur Einrichtung der forensischen Psychiatrie oder Einrichtung des Maßregelvollzugs. Der Maßregelvollzug ist Ländersache, also es wird durch Landesgesetze geregelt. Und wir sind ja, kommen aus Paderborn, und wenn wir uns mal NRW anschauen, da gibt es landesweit 14 Einrichtungen, in denen derzeit rund 3000 Patientinnen und Patienten behandelt werden. Meistens sind es Männer, ungefähr 10% der Patientinnen und Patienten sind halt weiblichen Geschlechts. Träger dieser Einrichtungen oder Kliniken des Maßregelvollzugs, da gibt es zwei große Träger in NRW, der Landschaftsverband Westfalen und der Landschaftsverband Rheinland, so wie es häufig ist bei uns in NRW. Aber seit 2010 gibt es auch einige kleinere Einrichtungen, frei gemeinnützige Träger. Und unser Projekt wird durch das Ministerium für Emanzipation, Pflege und Alter, muss ich erstmal ablesen, MEPA kurz gesagt, finanziert. Und zwar durch die, da gibt es extra eine Landesoberbehörde für den Maßregelvollzug. Und dieses Projekt soll innerhalb von ganz NRW langfristig implementiert werden. Aber Moment, jetzt habe ich, glaube ich, falsch gemacht, genau. Wir haben einen internen Pilot, und zwar ist das die Klinik für forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn. Da sehen Sie es, ich habe es rot umrandet, wo das ist. Das ist nicht weit von Paderborn, und da pilotieren wir unser Projekt. So. Ich denke, weil viele von Ihnen mit dem Gegenstand nicht so sehr vertraut sind, würde ich zunächst etwas darüber berichten. Ja, was sind das eigentlich für Menschen, für Patienten, für Personen, die sich halt in der Einrichtung des Maßregelvollzugs beziehen? Und zwar sind das Patienten, die nach zwei verschiedenen Paragraphen des Strafgesetzbuches, nach denen sie verurteilt sind. Einmal sind es psychisch kranke Straftäter nach Paragraph 63 Strafgesetzbuch und einmal suchtkranke Straftäter nach Paragraph 64 des Strafgesetzbuches. Und jeweils handelt es sich dabei um ja Personen, die eine unterschiedliche Straftat begangen haben, die aber im Sinne auch von gesetzlichen Vorgaben entweder überhaupt nicht zu schuldunfähig sind oder nur vermindert schuldunfähig sind, und von denen zu erwarten ist, dass sie für die Allgemeinheit gefährlich sind, aber auch so etwas wie schwerer wirtschaftlicher Schaden ist etwas ein Verurteilungsgrund für die forensische Psychiatrie. Es gibt auch noch den Paragraph 66, das ist die Sicherungsverwahrung, der wird aber hier in Eickelborn, wo wir aktiv sind, in Lippstadt Eickelborn, da haben die nur sehr, sehr selten Patienten. Ja, was für Erkrankungen haben die Patienten, die dort therapiert werden? Warum sind sie da? Sie haben zunächst einmal, viele haben Psychosen, also schwere psychische Störungen, die mit Realitätsverlust einhergehen. Das ist sowas wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen, entweder durch Schizophrenen bedingt oder auch Manien oder Depressionen. Dann haben wir den Bereich der Persönlichkeitsstörungen. Angststörung, das heißt also Störungen, schwere Störungen der Persönlichkeit, weil bestimmte Merkmale der Persönlichkeitsstruktur in besonderer Weise ausgeprägt sind. Sie sind also weniger angepasst, weniger unflexibel. Das ist so etwas, was man so klassisch gesehen auch oftmals als Neurose bezeichnet oder Zwangsstörung oder ähnliches. Dann noch andere Diagnosen wie Intelligenzminderung, Alkohol, Störung durch Alkohol oder andere Drogen, dann Störungen der sexuellen Orientierung, was man ja zunächst einmal mit dem Bereich so Forensik verbindet, ist auch dabei, aber wir werden gleich sehen, das spielt gar nicht eine so große Rolle. Und der Bereich Sucht. Ja, und wenn wir jetzt mal anschauen, welche Diagnosen haben die Patientinnen und Patienten, die nach Paragraph 63, also nach den psychischen Erkrankungen untergebracht sind im Maßregelvollzug. Und da sieht man, es sind meistens halt diese Psychosen. Also das sind Psychotika oder Persönlichkeitsstörungen, die beiden Diagnosen, die ich eben kurz erläutert habe. Und die anderen Erkrankungen spielen eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Anders ist es natürlich bei den Hauptdiagnosen, bei den suchtkranken Straftätern, da sind es natürlich zu 63% die Störungen durch Alkohol und andere psychotrope Substanzen. Und die anderen 25% ja Alkohol, genau, das macht eigentlich den Hauptanteil der Diagnosen aus. Ja, wo sind wir jetzt? Ich glaube, das hatten wir schon. Noch immer ruhig da. Ja, was haben die für Straftaten begangen? Warum sind die Patientinnen verurteilt und müssen in der Klinik untergebracht werden? Also diejenigen, die psychisch krank sind und nach Paragraph 63 verurteilt sind, die sind in der Regel unbefristet dort untergebracht. Das heißt, sie werden therapiert und dann wird nach einer gewissen Zeit halt immer wieder geschaut, hat die Therapie schon geholfen, ist schon ein Therapieerfolg zu verzeichnen und wann können die Patienten wieder entlassen werden. Durchschnittlich sind die Patientinnen und Patienten dort 8 Jahre stationär, aber 34% aller Patienten jetzt für NRW gesehen sind auch über 10 Jahre dort stationär. Also wenn man das bedenkt, dass die sozusagen 10 Jahre oder manche auch sogar noch länger sich nur in der Klinik sich mehr oder weniger befinden und aufhalten. Für suchtkranke Straftäter sieht das anders aus. Da wird in der Regel eine Befristung ausgesprochen von circa, meistens sind die um die 2 Jahre dort stationär. Der Durchschnitt ist 27 Monate. Und die Delikte sind halt, ja, Eigentumsdelikte haben wir aufgeführt, Verkehrsdelikte, Brandstiftung. Gleich habe ich auch noch mal eine Grafik, wie die verteilt sind. Körperverletzung und natürlich auch Sexualverbrechen und Tötungsdelikte. Ja, und wenn wir dann schon noch mal schauen, was haben jetzt die psychisch kranken Straftäter hauptsächlich für Delikte begangen, aus denen sie da sind. Da sieht man hier Körperverletzung 27, die Sexualdelikte machen 21% der Delikte aus, nachdem die Patienten da sind. Und der Rest ist eigentlich relativ gleichmäßig verteilt. Und bei den suchtkranken Straftätern ist es klar, da sind die Sexualdelikte noch weniger vertreten. Da handelt es sich in der Regel halt um einmal Raub, Erpressung oder Diebstahl, kann man sich auch vorstellen. Suchterkrankungen durch Beschaffungskriminalität sind sie halt kriminell geworden oder auch Verstoß durch das Betäubungsmittelgesetz. Und Körperverletzungen und solche Sachen spielen da nicht so eine große Rolle. Ja, jetzt denke ich, könnten Sie sich einen Überblick schaffen, wie ist so dieses Feld beschaffen, welche Patientinnen und Patienten befinden sich da, was für Diagnosen haben die, was für Delikte haben die begangen. Machen wir das vielleicht nochmal erst weg. Und da ist natürlich eine Frage, wenn ich mich jetzt in einem Feld begebe, in dem es Straftäter sind, die schwere Delikte begangen haben, die Menschen sehr schweren Schaden zugefügt haben unter Umständen, welche Rolle spielen da überhaupt Medien? So, oder sollten die überhaupt eine so große Rolle spielen? Ja, und da haben wir mal einen Blick in das Maßregelvollzugsgesetz von NRW geblickt und haben da halt gelesen, dass das Maßregelvollzuggesetz sagt, dass die einmal Besserung und Sicherung in diesem psychiatrischen Krankenhaus und einer Erziehungsanstalt eigentlich den Sinn haben soll, den Patientinnen und Patienten durch Behandlung, Betreuung und Therapie zu befähigen, in die Gemeinschaft wieder eingegliedertes Leben zu führen. Also Ziel der Behandlung nach der Entlassung soll wirklich sein, wie wir es, ich es eben schon gesagt habe, ein straffreies Leben, ein Leben, was ja gesellschaftlich anerkannt ist, ein eingegliedertes Leben zu führen. Und da haben wir schon ganz deutliche Bezüge zur Medienpädagogik gesehen, wenn wir die These vertreten, die ja auch heute Morgen schon öfter mal so angeklungen ist, dass halt gesellschaftliches Leben heute nicht mehr ohne Medien erfolgen kann, dass Kommunikationsprozesse, Alltagsmanagement über mediale Prozesse strukturiert wird. Und das ist eigentlich ohne den Erwerb einer umfassenden Medienkompetenz nicht möglich. Und da sehen wir doch ganz deutliche Bezüge zum medienpädagogischen Handeln, zum Bereich der Teilhabe, aber auch zur Eröffnung von Bildungschancen, wenn wir sagen, halt Medienkompetenz soll eine vierte Kulturtechnik sein, neben Rechnen, Schreiben und Lesen. Ja, wenn wir dann nochmal weiterschauen in das Maßregelvollzugsgesetz, da geht es eigentlich noch ein Stückchen weiter, wo gesagt wird, die Therapie und Unterbringung haben auch pädagogischen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Also da wird jetzt schon mal so pädagogisches Handeln angesprochen und die Behandlung und die Therapie soll unter größtmöglicher Annäherung an allgemeine Lebens- und Arbeitsverhältnisse, Mitarbeit und Verantwortungsbewusstsein der Patientinnen und Patienten wecken und fördern. Und da finde ich bei der größtmöglichen Annäherung an allgemeine Lebens- und Arbeitsverhältnisse, da befindet man sich auch sehr stark zur Annäherung an medienpädagogische Fragestellungen. Wenn man bedenkt, dass halt, wenn die Patientinnen und Patienten über 18 oder 15 Jahre sich in der Therapie, in der Forensik befinden und anschließend dann entlassen werden und sollen dann halt wieder ins Leben zurück, einem normalen Leben teilhaben können, dann ist es einfach notwendig, dass sie auch schon in der Therapie so etwas wie Medienkompetenzvermittlung erfahren, Mediensozialisation erfahren. Und wenn wir zugrunde legen, dass Medien, dass einmal das Medien an sich identitätsstiftend sind und sozusagen den Resozialisierungsprozess unterstützen sollen und auch ja, der Erwerb einer umfassenden Medienkompetenz Bildungschancen eröffnen kann. Ja, es gibt aber auch andere Bereiche. Jetzt haben wir eigentlich eher so die Potenziale gesehen, was auch der Gesetzgeber sieht und wo da Zusammenhänge zu sehen sind. Es gibt aber auch sehr große Grenzen einer Medienkompetenzförderung. Wir hatten es ja eben schon angesprochen. Das Maßregelvollzugsgesetz sagt aber auch, dass die Therapie von psychisch kranken und suchtkranken Straftätern der Schutz der Allgemeinheit und des Personals dienen muss und dass halt keine weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten gewährleistet werden. Und deswegen haben wir jetzt mal so ein paar Fotos aufgeführt von der Einrichtung in Lippstadt-Eichelborn. Und ich sagte ja eben, es muss auch Sicherungsmaßnahmen finden im Maßregelvollzug statt, sehr starke. Also das gesamte Klinikgelände besteht aus verschiedenen Pavillons. Und das Gelände ist halt mit so einem Zaun umbaut, auch mit Stacheldraht oben drauf. Also sozusagen ist alles, man kann halt nicht raus. Es gibt halt einen Zugang zur Klinik, wo auch Personal zur Klinik und Besucher zur Klinik eingelassen werden, unter ganz strengen Sicherheitsvoraussetzungen. Und die Patienten und Patienten dürfen sich auch nicht in dem Gelände frei bewegen, sondern sie dürfen, wenn sie von einem Gebäude zum anderen müssen, weil sie Therapieeinrichtungen wahrnehmen müssen, da werden sie halt immer begleitet. Und das ist natürlich die Frage, wie das aussehen kann und dass es da einen sehr starken Widerspruch gibt. Einmal gibt es da diese Bereiche der Annäherung an die Lebenswelt, also so eher so kompetenzorientierte Aspekte, aber dann auch wieder diese Sicherheitsaspekte. Und aus diesem Grund ist halt Mediennutzung, insbesondere die Nutzung von digitalen Medien aufgrund des Gefahrs der missbräuchlichen Umgangs nicht uneingeschränkt und ungesichert erfolgen. Da ist man dort natürlich sehr, sehr sensibel. In Eichelborn hat es auch schon schlimme Vorfälle gegeben. In den 90er Jahren ist halt ein kleines Mädchen ermordet worden von einem Patient, der unbegleiteten Ausgang hatte. Da hat es schon Geiselnahmen gegeben und so weiter. Und da hat man natürlich der ganz große Bedenken, dass halt durch Medieninhalte da das missbräuchliche Verhalten noch forciert werden kann. Ja, aber trotzdem gab es halt diesen Anstoß des Projektes und man hat halt versucht, wo gibt es Anknüpfungspunkte oder Kontexte, in denen Medienkompetenzförderung erfolgen kann. Und wenn man sich da anschaut, ja, was passiert da eigentlich an Therapie? Also werden die da nur so in etwa verwahrt, sozusagen hinter Mauern verschlossen? Sondern wie erfolgt die Therapie? Einmal natürlich durch medikamentöse Therapie, diese Regelbehandlung. Es findet etwa natürlich Psychotherapie statt in Gruppen- oder Einzelsitzungen. Deliktbearbeitung und Psychoedukation ist ein sehr großes Thema. Also aufklären über die Krankheit, den Patienten bewusst machen, zur Krankheitseinsicht bewegen, ihm erklären, warum er auf die und die Weise therapiert werden muss, das ist eigentlich unter diesem Bereich Psychoedukation zu verstehen. Aber es finden auch noch ergänzende Therapieangebote statt, so wie Sozio- und Milieutherapie, Arbeitstherapie und Bildung. In Eichelborn gibt es zum Beispiel eine Patientenschule, in dem vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur bis zum Fernstudium potenziell eigentlich alle möglichen Bildungsgänge belegt werden können. Dann findet natürlich Ergotherapie, Sport, Bewegung und Kunst und Musiktherapie statt. Und da finde ich, dass man da schon sehr deutliche Bezüge findet zur Medienpädagogik, komme ich gleich drauf zu sprechen. Ziel der ganzen Therapie ist halt eben diese Resozialisierung wieder in den Alltag. Und das erfolgt natürlich nicht von jetzt auf gleich. Also die Patientinnen und Patienten können jetzt nicht 15 Jahre hinter diesen verschlossenen Zaun eingesperrt werden und dann auf einmal entlassen werden. Es gibt verschiedene Lockerungsstufen. Stufe 0 ist also keine Lockerung. Da dürfen die Patientinnen und Patienten höchstens in Begleitung eines Betreuers bis zum Zaun gehen. Dann kommt die Stufe 1, ein begleiteter Ausgang. Begleiteter Ausgang 1:1, ein Patient und ein Betreuer gehen zusammen irgendwie außerhalb der Klinik eine Aktivität betätigen oder halt auch in Gruppen bis 1:4. Stufe 2 ist dann der unbegleitete Ausgang, wo die Patientinnen und Patienten ganz alleine sich sozusagen in Freiheit bewegen können. Und da haben sie natürlich auch die Gelegenheit, sich ein Smartphone zu besorgen, das Internet zu nutzen oder ein Internetcafé aufzusuchen oder ähnliches. Und Stufe 3 ist dann die Beurlaubung. Ja, und deswegen denken wir, müsste auch hier so etwas wie eine kompetenzorientierte Medienarbeit erfolgen. Zum Beispiel an dem Bereich Bildung, Arbeitstherapie und Ergotherapie, denke ich, gibt es sehr gute Anknüpfungspunkte. So etwas wie Medienerziehung sollte auch stattfinden. Erziehung zur legalkonformen und lernförderlichen Mediennutzung. Und eine weitere Chance besteht neben der funktionalistischen Perspektive allein als Vermittlung von Medienkompetenz auch darin, dass halt Medienarbeit Anschlüsse bieten an die Therapie, indem man Medien als Form des kulturellen Selbstausdrucks, da werden wir auch Beispiele bringen, wie man das mache, wie man das anregen kann, bestehen auch Anschlüsse an psychotherapeutische Behandlungen. Genau. Perspektivisch wäre auch so etwas denkbar, dass Medieneinsatz noch weitere Anschlüsse an Therapien erfolgen kann, zum Beispiel durch Series der Games zur Krankheitsbearbeitung und zur Impulskontrolle. Aber da wollen wir uns dann in den nächsten Jahren vielleicht mal mit beschäftigen. Genau, Anschlüsse auch an Kunst- und Musiktherapie. Ja, und mit diesem Hintergedanken sind wir an dieses Projekt gegangen, halt Patientinnen oder Patienten mit Medienkompetenz, Medienbildung zu gewährleisten, um den Resozialisierungsprozess zu unterstützen. Und wir, wie Frau Meister schon eingangs sagte, ist das schwierig, dann direkt für uns als Laien dann an dem Patienten, mit dem Patienten direkt zu arbeiten. Und deswegen haben wir einen Qualifizierungsprozess entwickelt, was wir derzeit erproben, zum Mediencoach für betreuende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Maßregelvollzug. Das heißt, wir qualifizieren Pflegepersonal, Mitarbeiterinnen aus der Patientenschule, aus der Arbeitstherapie und aus anderen therapeutischen Bereichen für eine medienpädagogisch kompetenzorientierte medienpädagogische Arbeit in verschiedenen Workshops, die wir in Inhouse-Schulungen in der Klinik für forensische Psychiatrie in Lippstadt durchführen. Und diese Mitarbeiter, die qualifiziert werden, transferieren dann das, was sie gelernt haben, in Medienprojekten in der konkreten Berufspraxis, um halt dann wieder den Rückbezug zum Patienten, dass halt eine Medienarbeit und ein Medienkompetenzerwerb begleitet stattfindet, ja sozusagen, dass die Patientinnen und Patienten nach und nach an eine kompetenzorientierte Medienarbeit herangeführt werden. Ja, dazu ist natürlich notwendig, dass überhaupt die medientechnische Infrastruktur vorhanden ist. Das heißt, die müssen, wenn auch im eingeschränkten Bereich, Zugang zu Fotoapparaten, zu Videokameras, zu Computer, zum Internet haben. Ziel des gesamten Projektes ist es dahingehend, dass wir ein Konzept erarbeiten, was dann auch nicht nur in einer Klinik erprobt wird, sondern auch in den anderen Kliniken in NRW. Ja, welchen Hintergrund haben wir gelegt? Eine theoretische Folie für so ein kompetenzorientiertes Medienkompetenzqualifizierungskonzept, Mediencoach für den Maßregelvollzug, das Medienkompetenzmodell nach Barke mit seinen verschiedenen Dimensionen und Methoden, die wir arbeiten. Das werden wir aber gleich noch vorstellen, die Methode der aktiven Medienarbeit. Ja, die Qualifizierungsinhalte, die wir halt mit der Methode der aktiven Medienarbeit vermitteln. Das erste Modul ist das Modul Foto. Insgesamt umfasst die Qualifizierung 5 Workshopstage und 3 Transferprojekte. Und als nächstes das Modul Video. Diese beiden ersten Module sind bereits gelaufen, da haben wir jetzt schon erste Erfahrungen gesammelt. Und nach diesen ersten beiden Modulen, die Workshop-Teilnehmer, an denen die teilgenommen haben, die sind jetzt dabei, ein eigenes Foto- oder Videoprojekt zu konzipieren und mit den Patientinnen und Patienten umzusetzen und zu dokumentieren. Dann geht es weiter mit dem Modul Kommunikation, Information und Recherche und das Modul Games. Das kam ganz klar auch aus den Wünschen. Wir haben natürlich vorher gefragt, was möchtet ihr können, was möchtet ihr wissen, wie könnt ihr euch vorstellen, mit den Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Und da kam auch das Thema Games, weil halt in der Klinik Spielkonsolen erlaubt sind, allerdings nur Spiele, die maximal die Altersfreigabe von 16 Jahren haben. Und im Abschlussworkshop stellen dann noch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Projekte vor. Ja, wie laufen die Workshops ab? Thema zum Beispiel Online-Kommunikation. Wird halt Input gegeben oder auch zum Thema Foto oder Video. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass viele der Workshop-Teilnehmer recht wenig Erfahrungen haben mit der Foto- und Videoarbeit. Sie würden dann einen Hintergrund bekommen und vor allen Dingen in Gruppen überlegen, welche Relevanz gibt es da für unsere Arbeit, würden darüber sprechen, welche Anknüpfungspunkte gibt es da, technische Kompetenzen, das in den Workshops auch wirklich fotografieren. dokumentiert, Videoarbeit und Ähnliches durchgeführt wird, Methoden vorgestellt werden, wie dann der Transfer erfolgen kann bei der Arbeit mit Patienten. Dann eine Praxisphase erfolgt und auch dann nochmal, was wir auch festgestellt haben oder ihr auch werdet ja gleich feststellen, dass ganz wichtig ist, dass man sich selbst reflektiert im eigenen Medienhandeln, ja auch vor allen Dingen in Bezug auf die Umsetzung mit den Patienten. Ja, Transfer in der Zielgruppe hatte ich schon gesagt. Also es ist eigentlich ein recht ambitioniertes Konzept, wo wir jetzt dabei sind, jetzt diese ersten Ergebnisse zu Foto- und Videoarbeit umzusetzen. Und da werden halt vor allen Dingen die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch wir als Projektteam eigentlich immer wieder mit den Grenzen und mit den Risiken konfrontiert. Und wo einfach dieser Aspekt der Sicherheit, der ja auch gesetzlich vorgeschrieben wird, eine ganz starke Rolle hat, ne? Also man hat da sehr viel Angst, dass halt ja, Geräte eingeschleust werden in die Klinik. Ist heutzutage scheinbar relativ einfach. Wenn man jetzt sieht, wie schön USB-Sticks verpackt werden kann und wie schnell man die dann praktisch einschleusen kann mit schädlichen Inhalten und wo halt Fremd- und Bildmaterial eingeschleust werden kann. Vor allen Dingen hat man natürlich Angst, dass pornografische Inhalte eingeschleust werden. Man hat Angst, dass die Patienten und Patienten da Anleitung kriegen, wie sie einen Ausbruch gestalten können, wie sie eine Bombe selber bauen wollen und solche ja, sehr starken ja, Bedenken gibt es da einfach in der Gruppe. Dann, ich glaube, Jürgen, das hattest du gemacht, Nutzung digitaler Medien, um Mitpatienten zu schaden, halt so etwas wie Mobbing, Hate Speech, auch so etwas könnte passieren. Und daher ist halt, ja, die technischen Möglichkeiten sind halt immer wieder von diesen ja, starken Sicherheitsbedenken strukturiert. Ja, die Lösung, da sieht man also, leider ist die Auflösung durch das VGA-Kabel nicht so ganz gut. So würde dann jetzt ein Computerarbeitsplatz im Aufenthaltsraum einer Station in der Forensik aussehen. Also die Computer sind dann so verschlossen, dass auf keinen Fall andere Geräte angeschlossen werden kann. Also netzwerkfähigen Geräte dürfen gar nicht genutzt werden. Wir haben immer wieder den Vorschlag gemacht, auch mit mobilen Geräten zu arbeiten, wie zum Beispiel mit Tablet. PCs, weil es halt so große Potenziale gibt. Aber es sollen halt an den PCs überhaupt keine Schnittstellen sein. Also sie werden dann verschlossen und es werden Client-Lösungen angestrebt, wo sozusagen Inhalte eigentlich nur über eine zentrale Stelle eingefügt werden. Und es ist halt geplant, wenn dann die Patienten und Patienten an dem PC arbeiten, dass sie dann ein stark definiertes Benutzerprofil haben durch ein Patientennetzwerk. Das läuft aber leider noch nicht. Und dass sozusagen sie nur bestimmte Bereiche der Internetnutzung und der Computernutzung für sie freigeschaltet werden. Genau. Trotz dieser Sicherheitsmaßnahmen sehen wir halt eine Reihe von Potenziale für die medienpädagogische Arbeit im Maßregelvollzug, eben den Bereich der Teilhabe, den ich schon angesprochen hatte. Wir denken, es ist wichtig, dass sich auch Patienten, die zurzeit vielleicht noch stationär sind in der Forensik, sich informieren über Freizeitangebote, über ehrenamtliches Engagement, über Jobsuche, über Alltagsmanagement. Wir hatten ja schon gesagt, all diese Dinge, das Alltagsmanagement läuft über digitale Medien und denken wir, da brauchen die Patienten einfach Kompetenzen, um halt in der Gesellschaft zurechtzukommen. Dann aber auch den Bereich Medienarbeit als Anschluss an die Therapie, vor allen Dingen mit kreativen Medientechniken wie Foto- oder Filmarbeit. Die Therapeuten und Ärzte interessiert sehr stark zum Beispiel, was sich Patientinnen und Patienten im Internet anschauen würden, wenn sie es können. Weil sie denken, das würde eine sehr gute Rückschlüsse geben auf den Krankheitsverlauf, auf den Behandlungsstand. Sie meinen, so etwas wie Internetnutzung könnte auch so ein Fenster zur Seele sein. Und dass es da also sehr starke Anknüpfungspunkte gibt für therapeutische Maßnahmen. Allerdings geht das nicht uneingeschränkt. Internetnutzung, Mediennutzung muss langfristig in die Behandlungsplan eingebunden werden und es sollen dann auch Berechtigungen der Mediennutzung nach Behandlungsstand formuliert werden, zum Beispiel in Bezug auf Diagnose, ob ein Patient entlassen wird, jemand, der halt relativ bald entlassen wird oder schon Lockerungen in Anspruch nehmen werden kann, sollte sicherlich an solchen Medienprojekten teilnehmen und auch Berechtigungen erhalten. Aber dagegen sprechen natürlich auch wieder besondere Vorkommnisse, die Nichteinhaltung von Regeln. Und ein Punkt könnte sein, dass wenn Patienten erfolgreich auch an Medienprojekten teilgenommen haben, dass sie dann auch entsprechenden Berechtigungen zugesprochen bekommen.
Ja, also wie gesagt, wir haben ja zwei Workshops jetzt durchgeführt, zu Fotografie und zu Video. Und wir sind halt immer wieder an diese Grenzen gestoßen. Also die Sicherheitsinteressen, die stehen eigentlich im Vordergrund. Und wir haben jetzt festgestellt, dass wir hochmotivierte Teilnehmer haben, die aus verschiedenen Gruppen eben auch kommen, die aber auch immer wieder im Hinterkopf haben, also was können wir eigentlich machen? Wie können wir eigentlich kooperieren? Wie geht das, wie harmoniert das eigentlich mit den Sicherheitsinteressen? Und die Teilnehmer sehen auch eigentlich beide Dimensionen. Zum einen die Notwendigkeit, gerade für diejenigen, die ein Freigänger sind oder die vielleicht eine Entlassperspektive haben, sich auf so ein Leben vorzubereiten, wo das Internet im Grunde omnipräsent ist und allmächtig ist und die quasi aus so einer Situation kommen mit diesen Rechnern, die man gerade gesehen hat. Das ist der Stand von, ich sage mal 1999, vielleicht war es auch 2003, oder was du gerade gesagt hast, an diesem Beispiel Online-Kommunikation. Wie kann man eigentlich in so einem Seminar Online-Kommunikation behandeln, wenn keine Online-Kommunikation möglich ist? Oder Games. Die Patienten, die haben zum Teil Spielkonsolen, die spielen auch bestimmte Spiele. Da gibt es auch wieder so ein Knowledge-Gap so zwischen den Patienten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die Patienten eben unheimlich fit sind zum Teil mit ihren Konsolen oder auch ganz fit sind beim Freigang, zum Beispiel Internetcafés. Und die Betreuer, die dann begleiten, bei dem begleitenden Ausgang gar nicht so schnell nachvollziehen können, was da eigentlich passiert. Das heißt, es gibt dann auch ein doppeltes Interesse, also die Mitarbeiter zu qualifizieren, damit die auch wissen, was da eigentlich abläuft. Und zum anderen aber auch Methoden zu entwickeln, wie kann man die Patienten, die da drin sind, quasi so qualifizieren, dass das einen Mehrwert hat für die. Und da gibt es auch wieder die zwei Dimensionen. Die eine Dimension im Grunde kreativ tätig zu sein, also Medien als kreative Instrumente. Und das ist auch sehr auffallend. Also wir machen die Seminare immer direkt in der Einrichtung. Also wir müssen nicht durch den Zaun gehen, sondern es gibt dann Seminargebäude direkt daneben, was uns auch irgendwie ein bisschen erleichtert, weil, ich weiß nicht, ein Bild von Stammheim hat vielleicht jeder schon mal gesehen. Dominierend sind wirklich die Zäune und die Stacheldrähte da drauf. Dann gibt es eben eine ganze Reihe von einzelnen Gebäuden, die sind nochmal mit Stacheldraht eingezäumt. Und nur als Beispiel für die Sicherheitsregelung, diejenigen, die Freigang haben oder die begleitenden Freigang haben, die dürfen nicht in dem Kreis unterwegs sein, in dem diese Klinik Eichelborn liegt. Die dürfen auch nicht in dem benachbarten Kreis unterwegs sein, sondern das muss noch einer weiter sein. Das heißt also, die sind dann zum Beispiel in Dortmund, was natürlich wieder attraktiv ist, weil eine große Stadt ist natürlich interessanter als diese ländliche Umgebung oder Lippstadt. Ja, ganz interessant war jetzt die Zeitdimension. Also wir haben einen Teilnehmer, der ist Fotograf und der hat auch schon Film gedreht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, der 3 Jahre mit denen gearbeitet. Und das ist natürlich bei Patientinnen, die da 8 Jahre zum Beispiel verbringen, ist das eigentlich eine normale Dimension. Ne? Für uns ist das eigentlich, wenn wir sagen, ein Workshop zum Beispiel mit den Kindern und Jugendlichen, das sind 3 Tage und dann haben die das drauf. Ne? Also, und wir denken nicht in solchen Perspektiven. Und da gibt es natürlich eine gewisse Irritation. Und wir haben auch festgestellt, wir haben angefangen mit diesem Fotoworkshop und danach dem Videoworkshop. Man hat eigentlich bei einigen von den Teilnehmern oder vielleicht einer ganzen Reihe von den Teilnehmern gesehen, die Fotografie reichte denen eigentlich schon. Ne? Also das ist schon so ein Thema, das die über Zeitperspektive bearbeiten können. Die waren auch ganz begeistert bei dem Videoworkshop. Die haben dann einen Film gedreht Da war es auch wieder interessant, die hatten erst sich ein Thema überlegt, das ganz nah so an den Restriktionen in der Klinik dran war. Ja, dass so quasi was passiert, wenn man das und das macht und wie reagiert die Hierarchie darauf. Da haben die entschieden, nee, das lassen wir lieber, das ist zu kritisch. Da kriegen wir nur Schwierigkeiten, dann werden wir nicht gefördert. Also dann werden wir nicht unterstützt bei unserer Arbeit. Ja, Fotografie, das wird gleich noch gezeigt. Da sind die wirklich total drauf losgegangen und hatten unheimlich Spaß. Und auch quasi zwischen den Seminaren haben wir festgestellt, da ist was passiert. Was gleichzeitig passiert ist, die haben sich eine eigene Struktur gebildet. Das heißt, zusätzlich zu den Seminaren haben die quasi Treffen organisiert, so ich glaube sogar fast wöchentlich, wo die quasi reflektieren und sagen, wie können die eigentlich in verschiedenen Gruppen zusammenarbeiten und wie können die Geräte beschaffen. Ja, zeitliche Dimension. Sicherheitsinteressen haben wir schon erwähnt. Bemüht, Spielräume für die Medienarbeit zu erweitern, Beispiel Smartphones. Also von den Teilnehmern kam also sehr stark das Interesse, Smartphones zu beschaffen und quasi mit den Patientinnen und Patienten auch aktiv damit zu sein, weil das ist ja ein Alltagsinstrument. Also wer rauskommt und jahrelang im Grunde keinen Kontakt hatte, der ist ja wahrscheinlich überfordert oder, sagen wir mal so, der wird aufgesogen von den Möglichkeiten.
Das ist ja auch schon gegeben, ne? Dass also neben denen, dass sie teilweise kompetent damit waren, sind ja auch welche zurückgekommen und hatten Verträge abgeschlossen, über was sie ja gesucht haben.
Was für uns jetzt schon Schnee von gestern ist, ne? Das ist im Grunde das, was wir mit Jugendlichen und Kindern jetzt in den letzten Jahren so bearbeitet haben. Jetzt geht es eigentlich eher um die Kommunikation und wie erkennt man Fake News, was macht man bei Mobbing. Und das sind natürlich auch Themen, die wir im dritten Seminar behandeln wollen, also Kommunikation und Information, Recherche. Und da sind wir auch gerade dabei zu überlegen, wie kann man das eigentlich machen, wenn man offline ist. Weil unheimlich viel von dem Mobbing passiert ja gerade in sozialen Netzwerken oder auch auf irgendwelchen Fanseiten, aber die man quasi online erreichen kann. Nochmal zum Thema Smartphones. Da gab es eine Anfrage an den Technikzuständigen. Aus dieser Gruppe von dem Protokoll, das Sie da in Moodle gestellt haben. Also A hatte die Idee, das Thema Smartphones noch einmal aufzubringen. Patienten, die vor der Beurlaubung stehen, sollten darin qualifiziert werden. Hier läuft gerade eine Prüfung, inwieweit Smartphones für Einzelausgänge verwendet werden können. Solche Prüfungsprozesse sind unglaublich langwierig. Auch hier müssen gerade Details geklärt werden, damit die Geräte entsprechend programmiert werden können. Hintergrund ist die Idee des Mehrwerts eines Smartphones bei Einzelausgängen zu nutzen. Das heißt auch die Ortung und den Standortverlauf allerdings mit Wissen des Patienten. Also da sieht man Interesse der Institution, quasi mittels Smartphone die Patienten quasi zu verfolgen, ne, also zu sehen, zu verorten. Wir haben eher so im Kopf Kompetenz mit dem Smartphone für denjenigen, der es eigentlich hat, so zu schärfen, dass der in der Lage ist, sich quasi mit den Angeboten, die es auch im Kontext von Smartphone, Internet gibt, eben zu orientieren. Also sind beide Interessen wahrscheinlich wichtig, aber bezogen jetzt auf die Überwachung zum Beispiel von Kindern sind wir als Medienpädagogen ja sehr, sehr skeptisch. Ja, also es gibt ein berechtigtes Elterninteresse natürlich zu wissen, wo ihre Kinder sind. Das hängt ja auch vom Alter ab. Und da gibt es vielleicht auch Parallelen jetzt zu dem, was eben Leute, also Patientinnen, Patienten aus der Forensik so quasi machen können. Aber man sieht, dass wir ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Ja, man muss sehr stark differenzieren. Was kann man eigentlich mit welchen Patientinnen und Patienten machen? Welche Kompetenzen haben die? Welche Freiräume? Welche Sicherheit? Und damit zusammenhängt eben der Spielraum der unterschiedlichen Modelle der Medienarbeit. Was da auch noch interessant ist, die meisten, die da arbeiten in den verschiedenen Gruppen, die arbeiten im Schichtdienst. Von daher ist es unglaublich schwierig zu koordinieren, dass sie quasi alle zu einem Termin zusammenkommen. Auch die Gruppe, die sich quasi selbst geschaffen haben, zu vernetzen, ist eben auch nicht einfach. Und außerdem müssen die quasi freigestellt werden aus ihrer Gruppe, was wieder dazu führt, dass Kollegen quasi deren Arbeit mit übernehmen müssen, was eben auch zu Irritation, Belastung und Missgunst und so weiter führt. Das sind also so Rahmenbedingungen, die sich eben aus dieser speziellen, spezifischen Einrichtung so ergeben, die wir auch in der Praxis eben sehr, sehr klar so spüren und ja, für uns eben auch ganz interessante und neue Erfahrungen sind. Das weiß ich nicht, das war es, glaube ich. Kommunikation und Games kam noch. Wie machen wir Games ohne Vernetzung? Ne? Also Minecraft zum Beispiel geht offline, habe ich mich inzwischen informiert, könnte man machen. Das ist so ein konstruktives Modell. Ich war jetzt gerade in dem Makey-Makey-Workshop, dann habe ich mir auch überlegt, das könnte auch eine gute kreative Methode sein, statt Games, dass man versucht, quasi produktiv tätig zu sein. Also wenn man in diesen Fortbildungskomplex kommt, in dem wir die Seminare abhalten, dann sind die Wände voll mit kreativen Malereien, Produktionen aus dem künstlerischen Bereich. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch irgendwas ausgestellt sein könnte, was medienpädagogisch begleitet wurde. Also Medienprodukte von den Patienten und denke ich, das hat eben auch diese pädagogische Komponente der Stärkung des Selbstwertes. Gut, vielleicht das eben dazwischen und vielleicht stellt Eva jetzt diese konkrete Methode vor aus der Fotoarbeit.
Wir haben verschiedene Fotomethoden uns überlegt gehabt im Vorfeld, die wir eventuell mit den Teilnehmern umsetzen können und Teilnehmerinnen. Ich arbeite in der Hauptsache in der Kinder- und Medienpädagogik in einem Praxisprojekt. Wir machen da sehr viel mit kreativer Fotografie, haben auch immer wieder neue Methoden, die wir dann weiter einarbeiten. Und wir haben uns überlegt, was aus diesem Pool, den wir da haben, kann man denn eventuell nehmen, der auch ein Stück weit funktionieren könnte in diesem Kontext. Angefangen haben wir mit Spielen mit der Perspektive optische Täuschung, einfach nur, um die Teilnehmenden so ein bisschen reinzukriegen in das Thema und um die anfangen zu lassen, zu fotografieren. Es ist eine sehr, wie Jürgen schon gesagt hat, eine sehr unterschiedliche Gruppe, die wir haben. Wir haben einen, der Fotograf gelernt hat. Wir haben einen, der einen Film gedreht hat und wir haben eine zum Beispiel, die hat ein Smartphone und sonst gar nichts. Die hat keinen Laptop zu Hause und nichts und ist auch nicht besonders computer- oder medienaffin. So. Das ist so ungefähr die Spannbreite. Der Rest befindet sich so ein bisschen dazwischen. Wir haben gedacht, um die erstmal so ein bisschen ans kreative Fotografieren ranzubringen, fangen wir mit den optischen Täuschungen an. Ich zeige da gleich Beispiele. Können wir eigentlich gleich mit anfangen. Optische Täuschungen kennen Sie wahrscheinlich alle, sind diese Geschichten, wenn jemand versucht, den schiefen Turm von Pisa umzuschieben oder wenn die Sonne in der Hand untergeht, ist ein Spiel mit der Perspektive, das, was näher an der Kamera dran steht, ist größer als das, was weiter weg ist. Also kann man da wirklich nette Geschichten mitmachen. Man kann so tun, als ob man Leute auf der Hand balanciert. Man kann größer sein als ein Kirchturm. Man kann Sachen zweckentfremden, wie da die Mülltonne als Kaffeebecher oder so. Das sind sehr unterschiedliche Sachen. Wir haben das einerseits deswegen genommen, weil wir dachten, gut, eine kleine Auflockerungssache und auch deswegen, weil das eigentlich was ist, was wir sowohl mit Kindern und Jugendlichen machen, als auch in Fortbildung, weil das eigentlich alle immer ganz nett finden und ganz schön finden, was ganz gut ankommt. Damit sind wir in dem Workshop auch angefangen. Dann haben wir uns überlegt, ja, was kann es sein? Also unter was für Themen können wir fotografieren? Und haben dann überlegt, sozusagen, hier fühle ich mich wohl. Was ist quasi mein Lieblingsort hier? Und selbst wenn wir uns, Sie haben so ein paar Fotos jetzt gerade von dieser Einrichtung gesehen und ich kann Ihnen versichern, wenn Sie da sind, ist das nochmal weitaus gruseliger als das, was man da auf den Bildern vermitteln kann. Wenn wir uns nicht vorstellen können, dass es da Lieblingsorte gibt oder Orte, wo man sich wohlfühlt, haben Patienten, die sehr wohl, die gehen zum Beispiel gerne in eine Arbeits- oder eine Kunsttherapie, wurde uns auch berichtet dann. Die sind gerne, manche essen gerne und setzen sich gerne in die Mensa. Manche sind gerne mit bestimmten Leuten zusammen und definieren das als ihren Lieblingsplatz. Ne? Deswegen haben wir das als Ort genommen. Ich zeige mal auch ein paar. Die Bilder, die ich jetzt zeige, sind aus einem Jugendprojekt, wo wir eine etwas größere Ausstellung dazu hatten. Da ging es um... Dankeschön. 750 Jahre Bielefeld. Jürgen und ich, wir wohnen beide in Bielefeld und wir wissen es immer nicht so genau, wie viele Jahre es jetzt waren. Es ist auch schon 3 Jahre her. Ja. Die haben 700, dankeschön, siehste Dorothee. Kommt aus Paderborn und weiß es so. Wir haben mit denen was zu Lieblingsorten gemacht und die hat natürlich die Stadt, ihr Jugendzentrum, ihren Ort, also es war nicht nur in Bielefeld, das war auch in der Umgebung von Bielefeld, auch ländliche Gegenden und so weiter, die haben die Sachen fotografiert, die ihnen wichtig waren und die, die sie toll fanden. Die hat natürlich eine größere Bandbreite, wie man hier sieht. Als nächstes Thema haben wir was wie Selbstverortung im Raum gemacht. Es geht bei diesem Thema darum zu sagen, ich inszeniere mich in einem Raum, entweder in einem Raum oder in einer Umgebung, die ich mag oder die ich nicht mag. Kinder und Jugendlichen haben überhaupt nie was gemacht, was sie nicht mochten. Ich kann mal ein paar Sachen zeigen hier, die wir da als Beispielfotos haben. Die haben immer nur Sachen genommen, die sie toll fanden. Ist ganz oft so mit Kindern und Jugendlichen, die stellen. Also wenn man nicht gerade kommt als nächstes Thema, finde ich gut, finde ich nicht gut, gibt, dann kommt eigentlich fast immer nur Sachen, die sie toll finden und nicht die, die sie nicht so toll finden. Da geht es um eine Selbstinszenierung, ist in diesem, sage ich mal, Spannungsfeld zwischen Sicherheit, was geht hier raus, was geht hier rein, natürlich in so einer Einrichtung wie der Forensik in Eichelborn schwierig, weil die Fotos eigentlich von Patienten niemals veröffentlicht werden dürfen. Da wir uns aber im Moment in einem geschlossenen Kontext befinden, also wir sind nur auf den Geräten da und nichts davon geht natürlich irgendwie öffentlich raus ins Internet, haben wir gedacht, man kann vielleicht so arbeiten. Die Mitarbeiter der Klinik, die Leute kennen, können vielleicht auch daraus gewisse Erkenntnisse gewinnen, indem man einfach guckt, einmal, was sind Lieblingsorte und dann auch, wie inszeniere ich mich denn in einem Ort? Wie stelle ich mich hin? Wie stelle ich mich da? Deswegen dieses Thema. Und als letztes, das stimmt gar nicht jetzt, dieses mag ich nicht, haben wir ganz bewusst in einem Projekt mit, in der zentralen Unterbringungseinrichtung in Bielefeld, in einem Projekt mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen eingesetzt, die einen Weiterverteilungsstopp in Bielefeld hatten und 6 Monate in so einem Hotel waren zu 500 Leuten, Familien, einzelne Personen, und da einfach 6 Monate nicht wegkamen und sie hatten kaum Angebote. Es gab nichts. Eigentlich sollten die 2 Wochen da sein und dann weiterverteilt werden an die endgültigen Bestimmungsorte quasi. So war es aber nicht. Die saßen 6 Monate aufeinander und es hatte auch heftigen Zündstoffe gegeben. Da in dem Zusammenhang sind wir da ein bisschen eingesprungen, weil wir da Connections hatten und haben da Fotoprojekte mit Kindern und Jugendlichen gemacht, um so ein bisschen was Kreatives reinzugeben, mit den Kindern was zu machen. Da haben wir das mag ich nicht, Geschichten gemacht. Und das ist auch ganz schön. Fahrräder sind toll, Fahrradunfälle sind nicht toll. Das war ein Projekt, wo es überhaupt nicht um Worte ging. Also wir haben unsere sämtlichen Projekte da oder unsere sämtlichen Methoden auf nonverbalen Geschichten aufgebaut, also nur mit Beispielfotos, mit Pantomime, mit Broken English, 2 Worte Deutsch, wer was konnte, mit Übersetzungen hingekriegt, so halt. Freundschaft ist schön, Streit ist schlecht, die Natur ist toll, Zigaretten sind weniger toll. Kinder und Jugendliche, also wir hatten da Kinder, alle fanden Zigaretten immer total blöd. Kann man auch, also haben wir deswegen als Methode eingebracht da, weil wir gedacht haben, ist ja auch nochmal erhellend, rauszukriegen, was gefällt den Leuten da, was gefällt den Patienten, Patientinnen da, was gefällt ihnen nicht. Die letzte Methode, die ich Ihnen jetzt vorstelle, haben wir abgewandt unerkannt genannt, ist eigentlich auch ein Abfallprodukt der Geschichte, die wir, diese Größe 700-Jahrfeier-Ausstellung, Fotoausstellung, die wir hatten. Weil es in jeder Gruppe von Kindern und Jugendlichen welche gibt, die dürfen nicht fotografiert werden oder die wollen nicht fotografiert werden, selber. Da haben wir immer gedacht, es ist ja kein Problem, die können ja ihre Orte fotografieren, wie sie wollen, das ist wunderbar, kein Problem. Und da gab es dann viele solche Fotos, wo Kinder und Jugendliche auftauchen, aber so, dass sie nicht erkannt werden. Eine ganz kreative Geschichte, auf die wir gar nicht gekommen sind, sondern die Kids selber gekommen sind. Und haben Körperteile oder sich so inszeniert, dass sie eben nicht erkannt wurden. Und da haben wir gedacht, das ist was, das hat uns sehr erfreut, als wir das gesehen haben. Wir hatten da eine ganze Wand von, wo solche Fotos da waren, die ganz originell und ganz toll waren. Und da haben wir gedacht, na, das ist doch eine tolle Sache. Selbst wenn man Fotos mal irgendwann rausgeben will aus der Forensik oder das mal in so einem Kontext wie ihn oder wie hier jetzt zeigen will, dann sind das Fotos auf jeden Fall, die man dann zeigen kann. Weil die Leute können nicht erkannt werden, aber man erkennt was daraus. Man erkennt was, dass da im ländlichen Raum, dass zum Beispiel diese Naturliebe, da vor so einem Feld zu stehen, ne? Oder zu skaten. Nur man erkennt eben niemanden. Oder seinen Schatten irgendwo auf so einen Weg zu stellen oder zu inszenieren. Sich selbst gegen den Himmel zu fotografieren oder was, was man an sich mag. Zum Beispiel seine Haare darzustellen. Das sind ja Sachen, die auch schon tiefer blicken lassen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben hinterher selber zur Fotoarbeit recherchiert und haben noch andere Projekte gefunden, die wir auch ziemlich toll fanden, die wir Ihnen auch mal kurz zeigen wollen, nämlich zu Schatten. Was kann man mit Schatten machen? Wie kann man Schatten verfremden und so fotografieren, dass einfach was anderes draus wird, aus verschiedenen Projekten? Also das ist nach dem Workshop von denen selber gekommen. Ich würde Ihnen aber gerne noch ein paar Sachen zeigen zu den Workshop-Ergebnissen, die Teilnehmenden aus dem Workshop selber gemacht haben. Das ist was zur optischen Täuschung. Zu Lieblingsorten, ne, in der Mensa beispielsweise, die haben gerne den Nachttisch gegessen. Oder die Bibliothek, die kamen nicht rein in die Bibliothek, deswegen haben sie sich da vorgestellt. Also das ist, man muss ja auch immer nachdenken, wie kriegt man was umgesetzt. Er fand die Bibliothek am tollsten, dieser Mitarbeiter, und hat dann präsentiert. Das ist die Bibliothek hinter den Fenstern. Oder schon mal ansatzweise zu unerkannt draußen die Bäume toll finden, aber sich dann auch so hinstellen, dass man eben nicht erkannt wird. Dazu haben wir dann noch mehr gemacht. Wir waren im Januar da, Anfang Januar, und der Tannenbaum stand noch. Ne? Da haben die einige Sachen mit den Kugeln gemacht. Oder sowas. Einfach mit einer Flipchart. Also haben dazu gearbeitet. Und das hat Jürgen schon gemacht, genau dazu. Und dazu, zu dieser Thematik, würden wir gerne so einen kleinen Workshop jetzt mit Ihnen machen, einen kleinen Praxisworkshop. Wir würden gerne, dass Sie sich in Gruppen zu dritt, sage ich mal, und...
Zuerst machen wir eine kleine Diskussion.
Ach, machen wir noch die kleine Diskussion, dann machen wir es so. Okay, alles klar. Dann gebe ich zurück an wen?
Ich denke, es sind bestimmt auch noch ein paar Fragen jetzt schon aufgekommen oder Überlegungen von Ihrer Seite. Ich hatte am Anfang angedeutet, ist ja vielleicht ein Thema oder ein Bereich, der gar nicht so einfach eben ist, sondern eher sozusagen schwierig damit auch zu arbeiten. Und uns würde natürlich auch interessieren, ob Sie auch Fragen noch dazu haben oder ob Sie sozusagen so dieses Vorgehen, wie wir es jetzt auch geplant haben, auch gut nachvollziehen können. Ja. Oder Bezüge.
Direkt mit dem Bereich nicht. Ich komme ja auch aus Paderborn und wir sind da jetzt seit dem Reaktorbetrieb involviert. Da geht es ja um jugendliche Straftäter, die präventiv eben nicht in diese Straftäter oder in den Vollzug abrutschen sollen. Die sind dann jetzt im Alter von 8 bis 15. Aber das ist auch schon wieder eine schwere Körperverletzung oder eine Eignungslimität. Genau, aber ich finde es interessant, was daraus dann werden kann, wenn es eben nicht gelingt. Das ist ja für die Leiter von der Müsse, hat man ja so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass die ja aufgrund dieser Sicherheitsaspekte wenig Chancen haben. Man redet ja immer von, ne? Alle Menschen sollen gleichermaßen in dieser Medienwelt teilhaben dürfen. Ne? Und in diesem Zusammenhang funktioniert das eigentlich quasi gar nicht. Deswegen finde ich es überhaupt gut, dass man sich dieser Sache widmet.
Ja, fanden wir auch. Das hat schon, ich denke, vom Ministerium aus ist es auch gekommen, aber auch von den Einrichtungen selber. Und die sehen natürlich, dass die Leute rausgehen auf Freigang und dann wirklich eigentlich ungeschützt dann der medialen Welt ausgesetzt sind, gar nicht mehr damit zurechtkommen. Und auf der anderen Seite sollen sie dann aber innerhalb keinen Quellekatalog anschauen können, weil sie sich von den Kindern, wenn sie die sehen, dann Anregungen holen.
Es gab auch wirklich, sie sind an ihre Grenzen gestoßen. Also wie gesagt, die Patienten durften sich, wie Frau Meister sagte, früher halt hatten die Geld zur Verfügung, konnten sich dann neue Kleidung bestellen durch einen Quellekatalog. Jetzt gibt es keinen Quellekatalog mehr. Ja, wo kriegt man da jetzt was her?
Also nee, war schon muss allein sagen, der Quellekatalog oder der Denkmalkatalog, der war eben auch wieder schon für Pädophile.
Ja, weil sich Kinder kleiden.
Nicht geeignet. Ja. Also das sind Dimensionen, die man ja im Grunde nicht so im Kopf hat. Ja. Und jetzt zu der Fotomethode fand ich auch noch ganz interessant, auch eine Steuerungsgruppe. Eine Steuerungsgruppe, da sind eben auch Mitarbeiter vom Landschaftsverband und aus den verschiedenen Einrichtungen auch dabei. Und jetzt auch gleichermaßen bei den Teilnehmern des Workshops, die haben im Grunde ganz andere Erwartungen an die Workshops gehabt, als wir dann letztendlich rübergebracht haben. Fotografie zum Beispiel. Wurde eigentlich erwartet, ja, der lernt man jetzt irgendwie Fotobearbeitung. und wie man Fotos verfremdet oder so, und gar nicht dieser pädagogische Ansatz, dass man Fotografie im Grunde dazu benutzt, thematisch zu arbeiten. Und da haben wir auch festgestellt, dass auch eine Steuerungsgruppe da die Türen offen waren dafür. Dass vor allen Dingen so die Therapeuten sagten, ja, das unterstützt ja eigentlich unsere Arbeit, begleitet ja unsere Arbeit. Mhm.
Jetzt habe ich zwei Fragen, zu Sie und dann Sie.
Ja, das müssen wir mal sehen. Das ist in der Tat ganz interessant. Vor allen Dingen die suchtkranken Straftäter eben, sie sind nur sehr kurz stationär und das sind auch ganz andere Personen. Das sind vielfach jüngere Leute, das sind die Personen, die schon eine hohe Medienaffinität haben, die sich da sehr gut auskennen, wie Jürgen Laufer das eben geschildert hat. Und die wollen natürlich eigentlich alles machen. Da ist es wirklich so, dabei müssen wir das im Rahmen der Konzeptentwicklung berücksichtigen, welche Berechtigungen schon bekommen. Sie werden sicherlich von ihren Kompetenzen diese Kompetenzen schneller erwerben. Teilweise sind sie schon kompetenter als einige Mitarbeiter. Da geht es wirklich darum, um das, was ich sagte, so dieses Regelkonforme, dass man das da viel mehr drauf Wert legt. Oder den kreativeren, gestalterischen Gedanken sozusagen berücksichtigt. Bei den psychisch kranken Straftätern, die wirklich schon sehr lange da sind, da ist natürlich auch immer die Frage, wollen die das überhaupt? Manche Patienten wollen das gar nicht. Die lehnen das von sich aus ab. Das muss man jetzt so im Laufe der Projektlaufzeit mal abwarten. Mhm.
Ja, und es ist schon.
Die jetzt lange drin bleiben, die vielleicht auch gar keine Entlassperspektive haben, da muss man das vielleicht eher als kreative Methode sehen, die quasi mit Fotografie, mit Film, vielleicht auch eben mit Makey-Makey oder mit Spielen selbst was gestalten können und dass es eine Alternative ist, zum Beispiel zu malen, zu Arbeit mit Ton, also einfach so eine kreative Methode neben den kreativen Methoden, die es eigentlich schon gibt. Also, weil die Patienten dann eben diese kommunikative Perspektive gar nicht haben, die von ihnen erfordert, oder die Anforderung, die sie haben, wenn sie quasi rauskommen, ist ja im Grunde die ganze Kommunikation zu bewältigen, die jetzt eben durch die elektronische Kommunikation möglich geworden ist. Mhm. Also das ist schon ein Unterschied.
Ja, oder dann eben auch diese andere Sache, dass bei Pädophilen eine ganz große Angst da ist, dass sie, wenn die ins Internet kommen, sofort ins Darknet gehen und dann sofort an das Material herankommen. Da ist sozusagen so diese Ängste, die dann vorhanden sind. Aber es ist in der Tat so, dass diese Suchtgefährdeten ja eigentlich eher auch die Jüngeren sind, die sich eigentlich auch ganz gut auskennen. Aber Sie wollten noch was sagen. Genau.
Ja. Im Moment nicht, ne? Da ist es halt nicht, aber daran arbeiten wir halt, da eben so ein Konzept, so ein stufenweises Konzept zu erarbeiten. Ne?
Und das ist genau unser Ansatz eigentlich, wo wir gesagt haben, ist eigentlich wichtig, die müssen mal wissen, weil es auch Erfahrungen gibt, auch Hauptschüler, die können überhaupt sich nicht auf dem Arbeitsamt zurechtfinden, also auf der Seite des Arbeitsamtes, das müssen sie eigentlich auch zuerst mal lernen. Wie komme ich auf dem Arbeitsamtsseite eigentlich zurecht? Wie kann ich mich bewerben? Wie kann ich mich auch nach Arbeitgebern dann erkundigen und sowas? Solche Dinge, also die man nachher im Alltag einfach braucht, da herangeführt zu werden, das ist sozusagen eigentlich das Ziel gewesen dann für diese Internetrecherche. Ja.
Aber die Gegenperspektive ist die, dass das ein Netzwerk ist vom ganzen Landschaftsverband. Und wenn ein Patient zum Beispiel irgendwas einschleust, dann ist quasi das gesamte Netz möglicherweise besorgt. Das heißt, man braucht im Grunde einen ganz klaren Filter, der nur den Zugang zu ganz bestimmten Seiten ermöglicht und der auch nicht so ohne weiteres geknackt werden kann.
Mhm. Und auch so etwas wie eine Software, die alles aufzeichnet, wo man nachprüfen kann. Man muss einen Nutzungsvertrag mit dem Patienten abschließen, dass das kontrolliert wird, dass also sozusagen eine sehr starke Kontrolle wird.
Ja, ja. Jetzt haben wir zwei, Sie und dann Sie.
Ich hätte eine Frage, beziehungsweise, wie ist das Reaktionszeit befinden, also in diese Eingliederungszeit in die Gesellschaft.
Also sind dann auf jeden Fall noch stationär. Mhm. Ne, das ist halt im Moment auf diejenigen, die dort wirklich in der Klinik stationär aufgenommen sind. Aber es gibt ja eben, wie ich es eben schon sagte, auch davon Patienten, also welche, die überhaupt keine Lockerungen haben, die nur bis zum Zaun sozusagen dürfen im übertragenen Sinn. Aber es gibt auch Patienten dabei, die beurlaubt sind, die übers Wochenende beurlaubt sind. Also entlassene Patienten oder Patienten, die sich jetzt in Wohngruppen oder ähnlichen Einrichtungen befinden, die haben wir da im Moment noch nicht.
Das ist ja eine andere Zuständigkeit dann auch. Die Wohngruppen werden ja nicht mehr von der Klinik betreut, aber die Frage ist natürlich richtig. Also es wäre ganz sinnvoll, quasi so ein Begleitkonzept zu entwickeln. Das könnte ja auch aus diesem Projekt so quasi entstehen, dass quasi die Patienten weiter begleitet, wenn die auch aus der Klinik rauskommen.
Ja, was eigentlich sinnvoll dann wäre, gell, das so weiter zu begleiten. Aber da haben Sie vielleicht auch Ideen dazu, weil Sie jetzt...
Ja, das mit der Internetnutzung, ich bin jetzt kein Experte, aber wenn ich mir doch nur überlege, dass wenn ich da nicht irgendwas mit Internet mache, und ich da nicht irgendwie auch präventiv drauf eingehe und die darauf vorbereite, dann wird es draußen so sein, wenn die dir mal dann rauskommen und fragen, also das ist auch nicht, was das geht. Also mache ich es doch auch. Also dann werde ich mir meine Inhalte holen, die ich brauche, und wieder zurückrutsche unter Umständen, wenn ich mich im Vorfeld irgendwas in einer kompetenten Art und Weise erlernt habe, wie ich mich dagegen auch verwahre und selber schützen kann.
Ja, aber manchmal kann natürlich das Gegenargument, könnte natürlich auch sein, wir bringen Ihnen alles bei, und dann können Sie natürlich auch sozusagen Ihre kriminelle Energie dann auch in diesem Wissen dann oder mit dem Wissen dann arbeiten. Das könnte sozusagen so ein Gegenargument sein, gell?
Das ist natürlich auch immer mit dem Selbstschutz der Einrichtung.
Ja.
Dörfern zusammen, da haben die Wohngruppen und die Dörfer auch jeweils gesagt, und die Hausmütter oder Hausväter gesagt, Moment, wir sind doch nicht diejenigen, die denen zeigen, wie sie damit raus irgendwie Cybermobbing betreiben können. Also nur wir die technischen Möglichkeiten, die wir haben gegeben. Aus dem Kontext des Selbstschutzes heraus können wir es nicht machen, sondern wir müssen andere Wege finden und die offene Seite davon sehen.
Ja, aber der Selbstschutz ist wirklich ganz extrem. Ja. Da hat man wirklich Angst, sobald irgendwas in Eichelborn passiert, dass die Tagesschau dann da steht und so in etwa, es wurde ja noch vermittelt.
Nee, aber das ist genau das, ne? Das ist die Angst, die dahinter steckt. Und ich denke, gerade wenn es um Cybermobbing geht, dann geht es darum, andere Sachen zu vermitteln. Ne? Dann geht es eben nicht dazu, das geht so und so, sondern zu sagen, was ist Cybermobbing, was bewirkt es bei Menschen, mit denen die Opfer sind, ne? was, welche Täter, welche Persönlichkeitsstrukturen stecken hinter den Tätergeschichten, was kann man tun. Man kann gerade mit, wir sind gerade angefangen damit, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, also wie kann ich das aufarbeiten, dass ich eine Empathie fördere.
Das ist ja das Problem. Bestimmt immer nur der Blickwinkel an der ganzen
Zeit. Exakt. Ja, aber ich meine.
Ja, bei denen, da sitzen, das sagen die zu uns immer. Ne? Wir haben natürlich wirklich die bösen Buben hier sitzen. Ja, das sagen die auch ganz oft. Das sagen selbst die Teilnehmenden, die sehr dafür sind, das zu öffnen und zu lockern. Die sehr für.
Und die Einrichtung auch. Die Einrichtung auch.
Ja.
Ich meine, die ist ja quasi auch in Kooperation quasi mit uns getreten und. Bis in die oberste Spitze hinein und Landschaftsverband und so. Die sind alle daran interessiert, dass da was passiert.
Nur und die sehen aus, es muss auch was passieren.
Und es ist wirklich so, wenn wir da reinkommen und wir fangen an, irgendwas vorzuschlagen oder wir fangen an mit Methoden und was man, und die diskutieren darüber, wie man es machen kann, da stehen wir da manchmal ein bisschen fassungslos vor und tatsächlich, also beim ersten Workshop mussten wir immer sagen, so können wir jetzt anfangen, weil es wurde so viel über Sicherheit, was geht, was nicht geht, vor allem was nicht geht, gesprochen, dass wir da wirklich ein paar Mal eingegriffen haben und gesagt haben, okay, wir fangen jetzt mal an und dann gucken wir, wie es umzusetzen ist, aber sonst hätten wir eine Stunde darüber reden können. Da hatte jeder was dazu beizutragen, da gab es von der Abteilung das und von der Abteilung das und was da geht und was nicht und wir damit wie umgehen. Dieser eine Fotograf, der hat zum Beispiel, der hat es einfach so ein Stück weit umgangen und hat Fotoprojekte mit den Leuten gemacht und die anderen, das können wir hier nie oder so. Das ist schwierig.
Mhm. Eine Frage wäre jetzt noch, von welcher Seite diese Idee beziehungsweise wann sie entstanden ist?
Also seit 2013, da hatte sich da praktisch vom Landwirtschaftsverband Westfalen, hatten sich da so Akteure zusammengesetzt. Also insgesamt kam das durch einen sehr engagierten Krankenpfleger, der Sicherheitsbeauftragte war, und durch einen Juristen, die beiden hatten so die Idee und sind dann an die Behörde herangegangen und da hat man so einen Arbeitskreis gegründet und dann kam auf einmal, dass das schon sehr viele Kliniken sich so überlegt hatten, dass da eigentlich was passieren werden soll. War natürlich auch, die Patienten haben es auch gefordert, ne? Die haben da, sind dann sozusagen auch an die Hand getragen. Und da so entstand erst so ein Arbeitskreis und dann hat das Ministerium halt ein Projekt ausgeschrieben und so kam das dann so langsam.
Und da haben wir uns drauf beworben.
Ja, genau.
Sind dann vorher aber schon mal im Gespräch gewesen, aber das war sozusagen so mal die Überlegung, wie kann sowas eigentlich gemacht werden und gleichzeitig muss einmal sozusagen dieses pädagogische Programm dann gemacht werden, wofür wir ja zuständig sind und dann müssen eben noch auch diese Software oder die Hardware und Software, also sozusagen so, soll jetzt eine Blacklist oder eine Whitelist gemacht werden, wie kann das, wenn man jetzt ins Internet gehen würde, wie kann das gesichert werden oder am Anfang hatten wir auch die Idee gehabt, wir können eigentlich so ein Patientennetzwerk machen, so wie Moodle dann für die Patienten, die können untereinander kommunizieren, wir können ja alles testen eigentlich auch damit, da könnten sie eigentlich fast alles machen, die können Forumsbeiträge machen, die könnten Wiki selber erstellen, die können sozusagen auch recherchieren und Sachen einbinden. Ja, so weit sind wir jetzt gerade noch nicht.
Man muss mal sagen, dass wir auch schon teilweise dann an der Beschaffung der Hardware im Teil ein Stück scheitern, ne? Weil das darf auch nur über eine bestimmte Stelle zentral bestellt werden. Und dann ist letztes Mal sowas passiert, also nach dem Fotoworkshop, die sind sehr engagiert, wie wir schon erzählt haben, ne? Ist auch sofort an den Beauftragten herangetragen worden. Dann haben die Kameras bestellt, die kamen kurz vom zweiten Workshop, was anderthalb Monate später war, und dann kamen die doberweise ohne Karten. Ne? Und dann konnten die nicht einfach zu Saturn gehen und die Karten kaufen, weil das geht alles über diese Stelle.
Das ist aber nichts Forensik-Spezifisches, das ist halt in vielen Behörden so.
Ja, der Behörde, genau. Ja. Das ist das, aber ja. Das ist Behörde und da muss man immer mitdenken. Ne? Das geht derart langsam, dass.
Ja, aber die Karten sind ja ein Riesenproblem.
Ja.
Der Fotoapparat ist ja kein Problem, aber diese Karten, genau. Die kannst du rein und raus.
Weil das nur Speicher.
Ne? Ja, also ja, genau. Speichermedien sind ein Riesenproblem.
Ja. Ja.
Und gerade diese kleinen, die sind ja so winzig, die kann man wirklich ohne weiteres mal rein und raus.
Oder austauschen lassen. Wir denken auch schon so
hier. Genau. Also ja, ich muss nur einmal bis jetzt in diese Einrichtung richtig rein.
Ja.
Und man geht da wirklich durch so eine Schleuse. Also Flughafen ist eigentlich nichts dagegen. Und wie gesagt, dann jedes Haus ist nochmal extra eingezäunt. Und also das ist schon sehr beeindruckend.
Und das ist noch Plastik. Hier, wie heißt das?
Plexiglas.
Die Zäune sind auch aus Plexiglas. Die sind auch, sage ich mal, so relativ freundlich in dem Sinne, dass man durchgucken kann. Da sind keine Mauern. Aber wenn man das sieht, dann ist man schon beeindruckt. So.
Mhm. Ja, das sind schon neue Felder. Und für uns war natürlich schon am Anfang auch nochmal die Frage, stoßen wir da an die Grenzen von Pädagogik? Oder ist es eben sind es Felder, denen wir uns eben dann jetzt gerade eigentlich auch aufgeschlossen dann zeigen müssten und gerade solche Grenzfälle eben auch mit thematisieren? Weil ich denke, die Digitalisierung durchdringt ja eigentlich alle Lebensbereiche und dann ist es vielleicht gerade dann notwendig, auch in Felder zu gehen, die jetzt nicht sozusagen im engeren pädagogischen Kontext dann eben auch stehen, aber den. Deswegen sagen wir wollen sozusagen für alle pädagogischen oder sozusagen so in diesen sozialen Feldern müssen die alle eigentlich auch Medienpädagogik vermittelt bekommen. Und das ist ja eigentlich auch so ein Grund oder so ein Anlass dann, denke ich, auch gerade sowas dann auch damit zu installieren, weil es heute eben solche Kompetenzen eben in ganz vielen Feldern dann, also notwendig einfach sind und diese Medienkompetenzen eigentlich alle brauchen und gerade auch solche Personen, die oft dann doch, oder sozial benachteiligte Personen sind es ja oft dann auch, also manche sind sehr schlau, wissen sehr viel, aber ganz viele wahrscheinlich eben wissen relativ wenig darüber und denen einfach auch, ja auch ein Selbstbewusstsein zu geben, ich kann mich dann auch in der Welt später dann zurechtfinden, ich kann mir ein eigenes Bahnticket kaufen, was ja heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich ist, gell? Also wie man damit auch zurechtkommt, ja, wenn man dann so 10, 15 Jahre da drin war, ja, der weiß man nicht mehr, wie man heute ein günstiges Bahnticket kann man ja eigentlich nur noch online bestellen, oder? Also, denke ich. Und wie sowas dann einfach so funktioniert. Und insofern ist es, also meine ich, dann eben auch schon auch unsere Aufgabe, da tätig zu werden.
In diesem doppelten Bereich, so, was wir hier haben, im Grunde so Förderung so von Persönlichkeitsbildung und das andere Gefahrenabwehr, auch für die Gesellschaft. Ist ja im Grunde auch das, was in Bereichen von Jugendarbeit auch passiert. Ja, weil man bestimmte Jugendliche quasi anspricht und man sagt, die sind eigentlich in gewisser Weise gefährdet oder Drogenarbeit und so. Und man versucht quasi, die pädagogisch so zu erreichen, dass man die Persönlichkeit stärkt. Und das trifft natürlich auch viele, die da sind, auch zu. Und deswegen nimmt es eben dieses breite Spektrum bis hin zu den Leuten, die ja 30 Jahre sind. Und,
ja, aber auch Qualifizierung. Ich glaube, wir brauchen Persönlichkeitsbildung auf der einen Seite, aber eben auch ja Qualifizierung eigentlich, weil ja eine Menge an Kenntnissen heute in der digital vernetzten Welt einfach notwendig sind, um überhaupt nochmal auch als Staatsbürger sich als gutes Gesellschaftsmitglied sich überhaupt zurechtzufinden und auch wirklich Teilhabe auch praktizieren zu können. Insofern braucht man das auch bis hin dann ja, zu Benimmregeln, wie man sich auch verhält in bestimmten Feldern. Ja. Und eben auch diese Qualifizierung, das überhaupt recherchieren zu können. Ich fürchte zu unseren Praxissachen.
Genau, wir haben so ein paar Diskussionsfragen vorbereitet. Die haben wir, glaube ich, auch schon diskutiert. Spannungsverhältnis zwischen Dilemmata, zwischen Medienkompetenz, Erwerb und Sicherheitsbedürfnis. Anpassung des Medienkompetenzkonzeptes an die Zielgruppe. Da hatten wir uns so über Gedanken gemacht. Kann man das so übertragen? Jugendliche möchte ich ja qualifizieren. Müssten da Anpassungen. Vielleicht hätten Sie da auch noch irgendwie Ideen, da wären wir auch ganz dankbar darüber. Oder wenn Sie auch noch weitere Methoden kennen, wir haben jetzt auch sehr schön gehört, so Fotoarbeit, Video probieren wir aus.
Ja? Weil da scheint es ja durchaus ein verständlich begründetes Interesse der Therapeuten, an diesen Fotos zu gehen, logischerweise. Weil
ja.
Das kann ja auch ein Bild der Seele sein. Da denkt man, wie sieht das denn da mit Eigentumsrechten aus? Also sind die dann jeder.
Ja, deswegen haben wir so ein Thema wie abgewandt unerkannt.
Wir wollten eigentlich das auch jetzt mit Ihnen ausprobieren, aber es klappt eh nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr, es ist ja Viertel vor vier schon.
Nein, das ist tatsächlich eine Parallele dann zu dem, was in der Kinder- und Jugendarbeit im Grunde auch so passiert, dass eben das Recht so ein Bild und so dann auch vordringlich ist und gerade viele, die eben in dieser Klinik als Patientinnen oder Patienten erleben, eben auch nicht erkannt werden können.
Das ist ja, aber das war, glaube ich, nicht Ihre Frage, ne?
Nee, es ging ja sogar, ich kann natürlich über diese Fotos, kann ich natürlich schon eine Menge mitbekommen, ne? Also sich selber mitzuteilen oder ob ich das über ein Foto ausdrücke, das kann ja viel einfacher sein für manche Personen.
Ja.
Sind diese Fotos dann quasi allgemein zugänglich für ihn oder bedarf es einer Einverständniserklärung dessen, der auf dem Foto oder der das Foto auch gemacht hat?
Einverständniserklärung, klar.
Ja, ich glaube, die müssen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Patienten da mit Sicherheit auch ein großes Fragezeichen reinstellen und sagen, ich öffne mich jetzt hier, indem ich meinen Lieblingsort oute oder meinen nicht so tollen Ort oute und dann wird das da im Therapeutenkreis zur Diskussion gestellt.
Ja, aber da hatte ich ja gesagt, dass man das ein Ansatz auch diese Psychoedukation ist und ich meine, unterstelle den Ärzten und Therapeuten, dass sie dem Patienten damit helfen wollen, dass sie Anknüpfungspunkte haben wollen, um einfach die Therapie zu unterstützen, also wirklich ein humanistisches Interesse daran haben und von daher denke ich mal, wenn sie dann einverstanden sind, dass die Fotos Gegenstand von therapeutischen Gesprächen sind, so stelle ich mir das vor, entweder in Einzelgesprächen oder in Gruppengesprächen und dass das eigentlich so eine Art Psychoedukation auch ist, damit kann man denen auch einiges bewusst machen, dass man sagt, ja Mensch, dein Lieblingsort ist der und der, meinst du nicht wirklich, da sind wir noch nicht weitergekommen mit deiner Krankheitseinsicht und Ähnlichem. Also so denke ich, müsste man da
argumentieren. Das ist eine Kooperation, bei uns sind die Erzieher quasi, die direkt in Gruppen arbeiten, die sind bei uns in der Fortbildung drin und die arbeiten natürlich mit den Therapeuten ganz eng zusammen. Ja. Also da gibt es, glaube ich, keine Einschränkungen, aber sobald das Material, das da irgendwo in der Klinik hergestellt wird, so nach außen kommt, ist ganz klar, dass Copyright dann eine Rolle spielt.
Ja, oder nachher, wenn eine Ausstellung gemacht wird oder so. Nee, innerhalb.
Ich stelle mir so einen Prozess halt vor, dann wird innerhalb so einer Gruppe, werden so ein paar schöne Fotos gemacht, ja, das ist alles wunderbar.
Und dann kommt der Therapeut und sagt, ich erkenne.
Den Therapeuten und sagt, hier, guck mal, egal, die hat so ein Foto gemacht. Wir müssen uns Sorgen machen, dass die demnächst wieder den falschen Weg einschlägt.
Das ist eine wichtige Information.
Ja, aber...
Nein, wie damit
umgehen? Aber möchte die Person, möchte Erika das? Das war eben die Frage,
genau,
gell?
Genau. Und ja. Wie damit umgegangen wird, also ich denke mal, dass es darum geht, dass die Patienten natürlich sagen, sie sind damit einverstanden oder nicht damit einverstanden. So, ne? Es ist ja auch die Frage, wie
weit so was vielleicht ein Stück weit auch um sich greifen kann, oder wie weit solche Methoden nicht auch von Psychologen teilweise adaptiert werden können, dass die sagen, ich gehe jetzt mal mit dir rum und du machst es mal oder so, um sich Fotos anzugucken.
Genau.
Die Mitarbeiter, die Mitarbeiter gucken sich ja zum Teil auch, der war sehr schockiert, als er das erzählt hat, die gucken sich mit den Patienten ja auch Filme an. Mhm. Und der hat sich mit dem Patienten Titanic angeguckt und hat gesagt, wie findest du den oder was fandest du da? Und er sagt, die Szene, die der Patient total dauernd erzählt hat, wo der bei war, als das Schiff sich hochgegangen ist in 90 Grad irgendwie und die Leute sind runtergefallen vom Deck und da gab es wohl eine Szene, ich erinnere sie nicht, wo Passagiere auf das Deckgitter aufgeknallt sind und dann runter ins Wasser gefallen sind. Das war die Szene, der Patient war. Also höchstgradig gewalttätiger Patient. Und er hat auch gesagt, solche Sachen, die erfahren wir natürlich darüber. Man guckt sich das an und der hat Titanic geguckt und woran erinnert die sich, wie die Leute ins Wasser knallen. Das ist das, worüber wir die ganze Zeit reden. Also es wird schon gemacht, dass solche Sachen teilweise genutzt werden für Erkenntnisse. Und ich denke mal, dann zu sagen, wir setzen die aktiv ein, nochmal anders aktiv ein, dass die Patienten selber was gestalten, damit wir es vielleicht nutzen. Mhm. Das fände ich auch
eine Erweiterung. Das ist also ich denke, wir müssen schon gucken, dass die Medienpädagogik dadurch, eben weil wir dann in Grenzgebieten sind, dann eben auch für andere Kontexte eigentlich auch nutzbar gemacht wird. Eigentlich werden wir sozusagen nutzbar gemacht für so therapeutische Maßnahmen, wo man schon sagen kann, ist ja vielleicht nicht sozusagen, wenn wir sagen, es geht nur rein nur um Selbstausdruck für die Person. Das ist eben nicht mehr nur der Fall, sondern es geht schon auch um Therapie und um Überlegungen vielleicht auch sozusagen, wo sind da vielleicht dann auch Punkte drin, die jetzt gefährlich sein könnten oder wo können die Personen dann nachher gefährdet sein. Aber ich denke, das ist auch legitim, also in so einem Kontext, wenn man in solche Grenzfelder dann geht, dass es dann eben bestimmte Muster dann eben entwickelt.
Ich denke, es gibt eine Teamzusammenarbeit zwischen den Erzieherinnen, Erziehern und den Therapeuten und die tauschen sich natürlich darüber aus, wie die in den Gruppen funktionieren. Auch wenn ein Patient ein bestimmtes Verhalten hat, sagen wir, der stellt sich jetzt immer in die Ecke, dann wird der Erzieher dem Therapeuten erzählen, der stellt sich immer in die Ecke, was hat das zu bedeuten. Und wenn er jetzt quasi in seiner Fotoarbeit einen bestimmten Ausdruck hat, dann wird das auch bearbeitet werden. Das ist Teamarbeit, die werden ja therapeutisch betreut. Und insofern ist natürlich dieses Recht aufs eigene Bild dann im therapeutischen Kontext vielleicht reduziert, sagen wir mal so.
Okay, ich glaube.
Wenn Sie noch Ideen hätten für uns, wie gesagt, wir sind am.
Ja. Also, es ist jetzt mehr ein Wünschenprojekt, das ich einmal mitbekommen hatte, aber das habe ich mir jetzt mal überlegt, aber es könnte auch hier kommen, wäre so eine Art, dadurch, dass die Beschaffung von Büchern an sich, von wie ich mir vorstellen kann, bestimmt auch ein Prozess ist, dass quasi ein E-Book-Konzept gemacht werden könnte. Also, quasi von. Erfahrungen, Geschichten oder ähnliches untereinander quasi als E-Book erstellen und dann quasi einfach dann zum als Medium E-Book als Medium für Therapie oder für Freizeit einfach gegeben ist.
Mhm.
Das ist auch interessant.
Kenne ich jetzt nur von Grundschulkindern, die das halt mit ihren Malsachen machen und dann dazu eine Geschichte machen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für so eine Verarbeitung Zukunft
mehr,
was
Gott
Fuß fassen könnte.
Stimmt, da gibt es auch ganz gute Apps, mit denen man
sowas machen kann. Ja, ich kenne auch im Kindermobilen Geräte nicht benutzen, deswegen wollten wir es ja, unter anderem aus solchen Gründen.
Mhm.
Ja.
Genau.
Ja,
da brauchen wir wieder Tablets, ne? Die dürfen wir nicht rein. Also, es ist halt auch
nicht offline. Das können ja auch E-Books ganz normal.
Achso, ganz normale
E-Books. Keine netzwerkfähigen Geräte, genau. Das wäre auch noch.
Da hat man auch in der Geschichte, kann man sich auch noch selbst entlösen. Ne? Und kann sogar. Also, das ist dann auch für die Frage, für welche Öffentlichkeit wäre das dann geeignet?
Nur für den Anschluss an die Therapie
zum Beispiel.
Ja.
Oder
für die eine Person. Mhm. Ja, gut. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit. Es ist ja doch nochmal eine spannende Diskussion geworden, auch für die Anregungen noch. Und wünsche uns noch einen schönen Nachmittag dann. Ja.